Liebe Freunde, ich erzähle euch heute von einem Menschen, der geboren wurde, ohne das Licht der Welt zu erblicken. Also von einem Blinden. Der Mann ist 38 Jahre alt. Ein Mensch, der langsamer vorwärts kommt und schneller stirbt als andere. Ein sogenannter Behinderter, der auch die anderen behindert, weil er immer bloß den anderen im Wege ist, weil er bloß am Wegrand sitzt und bettelt. Und was das Schlimmste ist für diesen Mann, damals in der Zeit, als der Geschichte spielt, in der Zeit, als Jesus gelebt hat, da galt Krankheit als eine Strafe Gottes. Wenn einer krank war, da sagten die Leute, das hast du verdient. Entweder du oder deine Eltern sind so schlecht, dass auf deinem Leben ein Fluch lastet. Und dieser Fluch, der macht den blinden Bettler endgültig zu einem hoffnungslosen Fall. Eines Tages kommt Jesus an dem Mann vorbei und die Jünger stellen ihm eine Frage. Sie sagen, Jesus, sag uns mal, warum ist der blind? Liegt das an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern? Und da antwortet Jesus, seine Blindheit, die hat weder mit seinen noch den Sünden seiner Eltern was zu tun. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Jesus stellt also fest, dieser Mann, der ist zu etwas da. Und das hat dem bisher noch niemand gesagt. Das war dem neu und allen anderen auch. Alle anderen, die hatten bisher gedacht, wozu ist ein Mensch überhaupt auf der Welt? Wozu bringt eine Mutter so ein Wesen auf diese Erde? Wozu pettet eine Mutter so einen hoch? Wozu wird so einer durchgefüttert? Wozu lebt sowas überhaupt? Der leistet nichts, also nützt er auch nichts. Im Gegenteil, der ist ja noch ein Schädling. Da er keine Werte bringt, ist er eigentlich ein wertloses Glied der Gesellschaft. Ein nutzloser Äpfel. Die Nazis, die hatten dafür den Ausdruck lebensunwertes Leben erfunden und haben solche Menschen einfach mit der Spritze umgebracht. Heute ist der Gedenktag für die Opfer des Faschismus und wir denken heute auch an alle diese kranken Menschen, die unter dem Vorwand des lebensunwerten Lebens damals umgebracht worden sind. Der Nazi-Spuk ist vorbei, aber in vielen Köpfen spukt heute noch diese Idee herum von dem lebensunwerten Leben, das man am besten mit einer Spritze aus der Welt schafft. Vielleicht kennst du in deiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft auch solche Menschen. Solche Fälle, von denen du dir sagst, oder wenn du es schon nicht laut sagst, wenigstens leise denkst in deinem Kopf, wozu sind die überhaupt noch da? Vielleicht das hirngeschädigte Kind aus deiner Straße, das böse im Wagen gefahren wird und vor sich hin lallt und nie arbeiten kann und nie spielen und reden und singen können wird. Oder vielleicht die alte Frau bei euch im Haus, die seit Jahren im Bett liegt und bloß auf ihren Tod wartet, auf deren Tod du wartest, weil du heiraten willst und der ihre Wohnung haben möchte. Wozu alle diese tausend Menschen noch durchpflegen, durchfüttern in Krankenhäusern und Anstalten? Hat so ein Leben überhaupt noch einen Sinn? Vielleicht fragst du dich selber sogar mal und sagst dir, was hat mein Leben eigentlich noch für einen Sinn? Wozu bin ich eigentlich da? Du hast ja eben gehört, Jesus sagt zu einem blinden Bettler, sagt er, du bist zu etwas Nütze. Dass an dir ausgerechnet, an dir Gottes Macht sichtbar wird. Und seit Jesus diesen Satz gesagt hat, da gibt es kein sinnloses und lebensunwertes Leben mehr. Und wenn so ein Menschenleben nur den einen einzigen Zweck hätte, dass wir Gesunden, wenn wir so einen Kranken sehen, dadurch dankbar wären, dann war es schon kein lebensunwertes Leben mehr. Wenn wir durch den Anblick eines solchen kranken Menschen begreifen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir gesund sind, dann hat dieses Menschenleben schon einen tiefen Sinn gehabt. So will ich euch aus der Bibel vorlesen, wie das mit der Geschichte weitergeht. Die Geschichte steht im Johannesevangelium, Kapitel 9, ab Vers 5. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Siloa bedeutet, der von Gott Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass eine so aufsehenerregende Krankenheilung, ein solches Wunder, damals in allen Zeitungen Schlagzeilen gemacht hat. Und ganz zufällig ist mir so eine alte Zeitung von damals in die Hände gekommen. Die ist jetzt gefunden worden, als der Kissinger in Israel war. Da haben die ja das CIA alle Mauselöcher nach Anarchisten durchbuddelt. Und in so einem Mauseloch haben die Zeitung gefunden. Den Anfang des Artikels, den haben die Mäuse schon abgefressen, aber ich lese euch dann mal den Rest vor. Also da heißt es, als der ehemals Blinde mit offenen Augen zurückkam, wurde er mit offenen Armen empfangen. Die Bevölkerung beglückwünschte ihn jubelnd zu seiner Heilung. Die Volksmenge hob ihn auf ihre Schultern und trug ihn im Triumphzug wie den Boxweltmeister Mohammed Ali zum Rathaus. Dort wurde Jesus zum verdienten Arzt des Volkes ausgezeichnet. Dann sang extra für den Geheilten Nina Hagen zum 125.000 Schmale ihr Lied, du hast den Farbfilm vergessen. Dann empfing ihn der Bürgermeister mit dem Ruf, da kannst du mal sehen. Und überreichte ihm einen Farbfernseher, der sich vor Beginn von Schlagersendungen automatisch abschaltet. Die PGH Fernsehen. Ja, ist gleich zu Ende. Die PGH Fernsehen schenkte ihm eine Fernsehbrille, die Optikerinnung eine Sonnenbrille, die Redaktion unserer Zeitung eine rosa Brille und die Klempnerinnung eine Kassettbrille. Naja, das war's. Also die Zeitungsmeldung, das war mit solchen Erfindungen, ne? Ich meine, es geht ja oft so mit Zeitungsmeldungen, dass die erfunden sind. Aber ich gebe es wenigstens zu. Also. In Wirklichkeit ist die Geschichte, wie sie hier in der Bibel steht, ganz anders verlaufen, ganz anders. Statt dass die Jesus als dem Arzt und dem Kranken und dem Hals gefallen wären, da sind die über den hergefallen. Als der ohne Stopp und ohne Binde zurückkommt und offene Augen hat, machen die anderen erstmal alle Stielaugen und dann geht sofort eine große Diskussion los unter den Leuten. Jetzt sagen die, ist denn das wirklich der Bettler, der immer hier gesessen hat? Die sagen die einen, klar, den kenne ich doch, der hat immer hier gesessen. Und die anderen sagen, ist doch gar nicht möglich. Und dann sagt die anderen, das gibt's nicht. Ne? Die sagen, das verwechselt ihr, das, der sieht denn bloß ähnlich, das ist ein ganz anderer. Und dann fragen sie ihn selber und er sagt ja, na, erlauben Sie mal, na, klar bin ich ich. Dann sagen die, nur wenn du bist, wieso kannst du da jetzt sehen? Weil der Mann, der Jesus heißt, so sagt er, der Blinde, der ehemals Blinde. Weil der Mann, der Jesus heißt, mir Brei auf die Augen geschmiert und gesagt hat, geh hin zum Teich und wasch dich. Das habe ich gemacht und da konnte ich sehen. Der muss ja spinnen, sagen die Leute. Und da schaffen sie ihn zu den Pharisäern. Die Pharisäer, das waren so eine Art Theologieprofessoren und das ist ja bekannt, dass Theologieprofessoren manchmal nicht glauben, dass Jesus Wunder tun kann. Und umso eifriger diskutieren solche Leute dann über Wunder, ob und wieso und pipapo und so geht das jetzt auch los. Jetzt fangen die mit dem ein großes Verhör an. Es geht alles noch nach vorne los. Also, wie bist du sehend geworden? Dem ehemals Blinden, dem fällt das jetzt ein bisschen auf den Nerven, dass der den ganzen Tag immer bloß dieselbe Geschichte erzählen muss. Der redet bloß noch im Telegrammstil dann hier. Der sagt, er strich Brei auf meine Augen. Ich wusch mich, jetzt sehe ich. Und kriegen sich die Pharisäer in die Haare. Jetzt reden sie über Jesus. Wer ist das? Die einen sagen, der Mann muss von Gott kommen, wenn er das tut. Die anderen sagen, unmöglich, der kann keinesfalls ein von Gott geschickter sein. Wer ist Jesus dann? Fragen sie den ehemals Blinden. Was ist deine Meinung? Sagt er, dieser Mann ist ein Prophet, das heißt, einer, den Gott geschickt hat. Aber für die Theologie, für die Pharisäer würde ich sagen, ist Jesus weiter nichts als ein Mensch. Also kann er das Wunder nicht getan haben. Also kann das Wunder überhaupt nicht stattgefunden haben. Also kann der Kranke vorher überhaupt nicht krank gewesen sein. Um das zu beweisen, ist der allerhand, dem Mann seine Krankheit abzusprechen, die er vorher gehabt hat. Da werden die Eltern geholt. Jetzt werden die Eltern verhört. Erstens, ist das hier euer Sohn? Jawohl, das ist unser Sohn. Zweitens, ist der von Geburt an blind? Jawohl, der ist von Geburt an blind. Drittens, wieso kann der jetzt sehen? Tja, sagen die Eltern, wir sind überfragt, wissen wir auch nicht. Da müsst ihr ihn schon selber fragen. Der ist alt genug, der kann euch antworten. Nun wird der Bettler zum zweiten Mal verhört. Und jetzt sagen die zu ihm, jetzt sag uns aber mal die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Das ist übrigens auch so eine Macke von den Theologieprofessoren, dass sie immer sagen, wir wissen. Wir wissen immer alles so genau. Ich habe das jetzt von einem Professor gelesen, der sagt, wir wissen, dass Jesus nie sich selber als Gottes Sohn bezeichnet hat. Da steht es aber in der Bibel drin, aber da sagen ja dann die Professoren, wir wissen, dass das gar nicht Jesus gesagt hat, sondern das hat die Gemeinde später erfunden, also die wissen das immer alles. Wie die Pharisäer hier, die fangen jeden zweiten Satz, müsst ihr mal nachlesen, Kapitel 9, Johannesevangelium, die fangen jeden zweiten Satz an mit dem Wort, wir wissen. Dabei wissen sie das Entscheidende eben nicht. Sie wissen nicht, sie erkennen nicht, dass der Sohn Gottes vor ihnen steht. Und deswegen sind diese Pharisäer die eigentlich Blinden, die bedauernswerten Blinden in der ganzen Geschichte. Dem Mann, den Jesus mit ein bisschen Spucke sehend gemacht hat, dem wollen sie jetzt Sand in die Augen streuen. Mit der Behauptung, dieser Jesus ist ein Sünder. Das ist die ganze Weisheit der Blinden. Der Bettler, der antwortet, ob das ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt sehe ich. Das ist die ganze Weisheit der Geretteten. Ich frage dich, ob du das auch so sagen kannst, mit der gleichen Bestimmtheit, ob du sagen kannst, ich war mal blind, aber mir sind die Augen aufgegangen. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht nicht alle das Lied mitsingen können, was wir eben gesungen haben. Ich bin erlöst, kannst du das sagen? Ich bin erlöst, bei mir war es mal finster, aber in meinem Leben ist Helligkeit. Ich war meine miese Type, aber jetzt bin ich froh. Kannst du das sagen? Wenn nicht, dann musst du Jesus darum bitten, dass er dir die Augen öffnet für deinen Zustand und dir eine neue Perspektive gibt. Den Blinden hat Jesus mit ein bisschen Spucke geheilt und dich heilt er mit seinem Blut. Das heißt mal, das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller Sünde. Zu den Blinden hat Jesus gesagt, geh zum Teich und wasch dich. Und zu dir sagt Jesus, geh du hin zu einem Seelsorger und bekenne deine Schuld. Lass sie dir vergeben im Namen von Jesus und du wirst sehen, mein Lieber, wie ein neues Leben für dich anfängt. Und dann stehst du eines Tages auch da, dann kannst du aus vollem Herzen mitsingen, ich bin erlöst. Du stehst vielleicht eines Tages so da wie der Bettler und legst ein Zeugnis ab für Jesus und kannst von ihm erzählen. Weil der Bettler eine persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Deswegen konnte der stur und steif dastehen vor diesem Gericht und sagen, was ich erlebt habe, das habe ich erlebt. Und das könnt ihr mir doch nicht ausdiskutieren. 38 Jahre lang habe ich hier vorm Tempel gesessen, sagt der Mann. Mensch, 38 Jahre, das weiß ich. Und jetzt ist dieser Jesus gekommen, hat gesagt, geh da runter, wasch dich. Und jetzt kann ich sehen und das weiß ich genauso gut. Das ist meine Erfahrung und die könnt ihr mir nicht wegreden. Die Erfahrung, das ist das Entscheidende am christlichen Glauben, nicht das Wissen. Wissen gibt es genug unter den Christen, massenhaft, und trotzdem sind viele Christen kalt. Ofen aus. Warum? Wissen, das ist wie aufgeschichtetes Brennmaterial im Ofen. Da muss ein Funke muss da rein, da muss Feuer dran. Und das Wissen eines Christen nützt einem nichts, wenn nicht der Funke des Heiligen Geistes überspringt. Ich bin gerade dabei, die Lunte zu legen, gebe Gott das. Der Geist Gottes mit euren Herzen ein Feuerchen anmacht heute. Du kennst deine Bibel vielleicht von vorne bis hinten oder manche Zitate. Bist vielleicht Student der Theologie oder Prediger oder spielt sonst eine Rolle in deiner Gemeinde, was weiß ich. Ich sage dir, wenn du in deinem Leben keine persönlichen Erfahrungen mit Jesus hast, nützt dir dein ganzes Wissen gar nicht. Und denjenigen unter euch, die von Jesus gar nichts wissen bis jetzt, die möchte ich trösten, denen möchte ich sagen, das macht auch nichts. Der blinde Mann hat von Jesus doch nichts weiter gewusst als seinen Namen. Er wusste, dieser Mann heißt Jesus. Das war schon alles. Das genügt für den Anfang, wenn du das weißt. Das genügt übrigens auch für das Ende. Wenn eine letzte Stunde kommt und wenn es finster um dich wird und Nacht, da hat es keinen Zweck, wenn du nach deiner Frau oder der Schwester schreist. Wenn du da mit dem Namen von Jesus aus den Lippen in den Tod gehst, da kommst du rüber. Voltaire, der große Spötter, als der im Sterben lag, da hat er seinen Leibarzt gerufen, da hat er ihm das halbe Vermögen angeboten, wenn er ihm eine halbe Stunde Leben noch schenken kann. Dann hat er ihm sein ganzes Vermögen angeboten für eine halbe Stunde. Der Arzt konnte ihm das Leben nicht verlängern. Es kann dir keiner verlängern, es kann dir überhaupt keiner helfen, wenn du auf deinem Sterbebett liegst. Außer diesem einen, dem Jesus, der den Weg durch den Tod schon gegangen ist. Und wenn du mit diesem Namen auf den Lippen stirbst, da brauchst du nichts anderes. Das ist der Einzige, der dich rausholt aus dem Tod und das Leben. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht über das Ende reden, wir reden ja über den Anfang. Ich wollte sagen, für den Anfang, da genügt es auch, wenn du weiter nichts weißt, als den Namen Jesus. Ich musste einfach mal sagen, du hör mal Jesus, ich möchte mal rauskriegen, was hinter deinem Namen steckt. Wer du bist. Lass mich dich mal erfahren, was eigentlich mit dir los ist. Das musst du mal machen und dann wirst du eines Tages so dastehen, wie dieser Mensch hier, der Jesus erlebt hat und nun von ihm erzählen kann. Und wenn sie dich dann in Diskussionen verwickeln und sagen, also, mein lieber Scholli, hör mal zu, das ist doch alles kalter Kaffee, was sie dir da erzählt haben, der Jesus ist doch schon lange tot. Bist du dir da alles bloß ein? Da brauchst du nicht krampfhaft nach schlauen Argumenten zu suchen. Du brauchst dich überhaupt nicht in Diskussionen einzulassen. Sondern du kannst dann ganz gelassen dastehen und sagen, ich habe mit Jesus das und das erlebt. Das ist meine Erfahrung. Und was ich erlebt habe in meinem Leben, das kann mir keiner wegdiskutieren. Am Anfang der Sommerferien, da wollten welche zur Rüstzeit fahren. Und da war jemand dabei, die kriegte Blutvergiftung. Und kam der Arm in die Schiene und musste jeden Tag zum Doktor. Und der verbot natürlich das Mitfahren, war die Teilnahme an der Rüstzeit gestorben. Nun steht in der Bibel im Jakobusbrief, wenn jemand unter euch krank ist, dann soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Das habe ich natürlich schon lange gewusst, dass das in der Bibel drinsteht. Ich bin ja da drauf studiert. Ich kenne diese Bibelstelle, ich habe auch schon darüber geredet. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Und weil ich es noch nie ausprobiert habe, habe ich noch nie erfahren, ob das stimmt, was da steht. Und diesmal haben wir es ausprobiert. Da haben wir im Namen von Jesus über der Kranken gebetet. Und so, wie es hier steht, mit Öl gesalbt und die Hände ausgelegt. Und als wir fertig waren, haben wir gesagt, so, morgen früh, da marschierst du zu deinem Onkel Doktor und meldest dich ab zur Rüstzeit. Und das hat sie gemacht. Dann ist zur Rüstzeit gefahren. So ist das gewesen. Das Mädchen, von dem ich erzähle, ist hier in der Kirche und die anderen, die dabei waren, sind auch hier. Das habe ich erlebt und da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt, mit Öl salben, das bringt keine Blutvergiftung weg. Und Hände auflegen, da gehen keine Schmerzen weg. Genau wie sie damals zu dem gesagt haben, mit ein bisschen Brei und Spucke aus den Augen kleistern, da geht doch keine Blindheit weg. Ja, die ist eben weggegangen. Genauso wie das Mädchen von den Schmerzen frei wurde und von der Blutvergiftung. Das ist ein Wunder, meinetwegen, Halleluja, ich hab's erlebt. Und das kann ich nur bezeugen, ich will darüber nicht diskutieren, weder jetzt noch etwa nach dem Gottesdienst. Du kannst nach dem Gottesdienst kommen mit mir und den Seelsorgehelfern reden, wenn du ein Problem hast. Und wir wollen dir gerne helfen, dass du das Wunder einer neuen Geburt erlebst. Aber wir wollen nicht über Wunder debattieren, das hat keinen Sinn. Das ist erstens deswegen zwecklos, Franz Werfel hat mal gesagt, den Gläubigen, den braucht man das Wunder nicht zu erklären und für den Ungläubigen gibt es nichts zu erklären. Und zweitens ist es so, Jesus hat über Wunder auch nicht diskutiert. Er hat keine Wunder getan, damit wir was zum Diskutieren haben, sondern dass wir Gottes Herrlichkeit preisen. Und deshalb hat er auch in dem Augenblick, als die Leute anfingen in der Geschichte, mit der Diskussion, hat er zum Stimme gemacht. Und als in der Diskussion mal einer auf die geniale Idee kam, mal den Jesus zu fragen, da hieß es, wo ist er denn nun, der Jesus? Gott, der war nichts Jesus. Nicht dabei, wenn diskutiert wird über Wunder. Er ging spazieren. Und er tritt erst wieder in Aktion, als sie den Blinden rausgeschmissen haben. Und das kam so. Als der Mann gesagt hatte, ich weiß bloß eins, ich war blind und ich sehe. Da fing die Nut zum dritten Mal mit ihrem Verhör an. Wie das eben so geht bei solchen Verhören, wo es darauf ankommt, einen fertig zu machen. Es gibt ja Verhöre, wo es nicht darauf ankommt, dass der verhört wird, die Wahrheit sagt, sondern dass der das sagt, was die Verhörenden hören wollen. Und da wird nun immer und immer wieder bis zum Blödewerden dieselbe Frage gestellt. Wie hat er dich gesund gemacht? Was hat er dir getan? Nun läuft der Bettler allmählich die Galle über. Und er fällt ein bisschen aus der Rolle und sagt, also ich habe euch ja schon x-mal erzählt, aber ihr hört wohl überhaupt nicht zu. Und dann wird er noch ironisch. Dann sagt er, also ihr wollt wohl, dass ich noch ein paar Mal erzähle, damit ihr dann selber Jünger von Jesus werden könnt. Da muss ich dran denken, wie das gewesen ist, als mal eine Gruppe aus Großhartmannsdorf zurückkam. Die waren noch ganz voll Freude von dem Gottesdienst, den sie dort erlebt hatten. Haben die im Bus und auf dem Busbahnhof gesungen. Das war ein bisschen laut. Und da mussten sie mit auf die Polizeistation und mussten dort warten. Und während der Erste nun reinkam, saßen die anderen draußen. Und nun wurde der Erste gefragt, warum er so gesungen hätte. Und da hat er gesagt, er hätte eben was mit Jesus erlebt. Und deswegen täte er so singen. Und da wurde gesagt, nun, was heißt hier mit Jesus was erleben? Es steht doch in eurer Bibel, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Vor 2000 Jahren, der ist doch tot. Wie kann man mit dem was erleben? Nur hat der junge Mann gesagt, so und so, und hat ihm erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Und dann hat er zu den Polizisten gesagt, und die anderen, die draußen sitzen, die haben auch alle was mit Jesus erlebt. Und wenn die reinkommen, die können ihm noch mehr erzählen als ich. Und da hat er gesagt, gut, und singt nicht mehr so laut und saß erledigt. So verständnisvoll wie unsere Volkspolizei waren die Pharisäer nicht. Die Pharisäer haben gesagt, was? Du willst uns erzählen, dass du mit Jesus was erlebt hast? Du, so wie du geboren bist, bist du ein einziger Klumpen von Sünde und willst uns gelehrte Menschen noch was beibringen? Und da haben sie gesagt, mit dir wollen wir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wie schließen wir aus? Und sie haben ihn ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Und da saß er da. Da war er auf einmal einsamer als je zuvor. Genau dasselbe kann dir auch passieren, wenn du Jesus begegnest und dich zu ihm bekennst. Du kannst ein guter Schüler und ein zuverlässiger Arbeiter und ein geliebter Kollege sein. Aber die Tatsache, dass du zu Jesus gehörst, genügt manchmal, um dich zu einem Außenseiter abzustempeln in den Augen der anderen. Und plötzlich stehst du ganz alleine da und ausgeschlossen und einsam. Das gibt eine Einsamkeit der Seelen. Und wenn du der Wahrheit ins Auge siehst, dass du ein sündiger Mensch bist und Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und du Erlösung brauchst, da kann das ins Auge gehen. Denn den sogenannten normalen Menschen, denen ist das alles verbaut, die sind blind für Gottes Wirklichkeit. Der normale Mensch, der gibt nicht zu, dass er ein Sünder ist und dass er einen Erlöser braucht. Das passt alles nicht in die Maßstäbe dieser Welt. Und deshalb wird jeder, der sehens geworden ist für Gottes Wirklichkeit, wird unweigerlich das Ausgeschlossensein und die Einsamkeit irgendwie erleben müssen. Als Jesus hört, dass sie den Mann rausgeschmissen haben, besucht er ihn und sagt zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Und da sagt der Bettler, wenn du mir sagst, wer das ist, will ich das tun. Und da sagt Jesus, du hast ihn schon gesehen. Du sprichst gerade mit ihm. Er steht vor dir. Und da fällt er in die Knie nieder vor Jesus und sagt, Herr, ich glaube. Den Toten muss man die Augen schließen, aber den Lebenden muss man die Augen öffnen. Ist dir heute ein Licht aufgegangen? Hast du heute verstanden, dass Jesus für dein Leben eine Perspektive hat? Dann komm und gib ihm dein Leben.